Karl May. Die Liebe des Ulan. Kapitel 69. Oh, da darfst du keine Sorge haben. Du hast ja gehört, was der Arzt sagte. Meine Befürchtungen sind ganz andere.
Du hast Befürchtungen? Welche denn, liebes Kind?
Hugo, antwortete das schöne Mädchen.
Oh, die Baronin hat uns ja versichert, dass ihm nichts geschehen kann. Er ist so gut versteckt, dass kein Franzose ihn finden wird.
Das ist es nicht, was ich meine, aber stelle dir die unglücklichen Gedanken vor, welche ihn peinigen werden.
Du meinst, er hat Angst, entdeckt zu werden?
Obgleich Margot sich sehr angegriffen fühlte, leuchteten ihre Augen stolz auf.
Angst, sagte sie. Ich glaube nicht, dass Hugo jemals Angst empfinden kann. Er hat dies nur zu oft und sehr bewiesen. Er wird an den Kaiser denken.
Du willst sagen, dass ihn das Interesse, welches der Kaiser für dich gezeigt hat, beunruhigen werde?
Gewiss, liebe Mama, dieses Interesse ist ein so auffälliges gewesen, dass es meine größte Besorgnis erweckt.
Eine plötzliche Gefühlsanwallung, mein Kind, weiter nichts.
Glaube dies nicht. Hugo war der Retter des Kaisers und der Marschälle. Einem Lebensretter dankt man einer momentanen Aufwallung wegen, nicht in der Weise, wie es heute von Seiten Napoleons geschehen ist.
Mein Gott, man soll doch nicht etwa glauben, dass die Teilnahme des Kaisers eine mehr als vorübergehende, eine ernstliche ist?
Ich möchte das nicht hoffen, ich bin aber überzeugt, dass Hugo diese Ansicht hegen wird. Und doch kann er von meiner Liebe und Treue so fest überzeugt sein.
Frau Richemont blickte nachdenklich vor sich hin. Die Mutter einer schönen Tochter ist zu entschuldigen, wenn es für sie einmal einen Augenblick gibt, in welchem sie geneigt ist, auf die Grundlage dieser Schönheit ein kleines Luftschloss zu errichten.
»Du liebst ihn wirklich so treu und innig?« fragte sie.
»Ja, Mama.«
»So, dass nichts dich in deiner Liebe beirren könnte? Nichts? Gar nichts?«
»Gar nichts.«
»Auch nicht der Gedanke an die Zukunft?«
»Gerade der Gedanke an die Zukunft ist es ja, welcher meine Liebe mir als das größte Glück der Erde erscheinen lässt. O Mama, dein Kind wird sehr, sehr glücklich sein.«
Sie zog die Hand der Mutter an die Brust, welche sich bei dem Gedanken an den Geliebten innig hob und senkte.
»Aber man darf auch einmal weniger fantastisch sein, Margot«, sagte Frau Richemont. »Das Leben ist ernst. Die Prosa desselben ist weit mächtiger als die Poesie, welche alles gern in einem Lichte erscheinen lässt, welches zwar im ersten Augenblicke hell und verführerisch aufflackert, dann aber desto rascher erlischt, so dass das spätere Dunkel desto schwärzer und trauriger erscheint.«
Margot blickte die Sprecherin befremdet an.
»Aber Mama, ich verstehe dich nicht«, sagte sie.
»Liebes Kind, ich meine, dass Herr von Königsau ein Subalternoffizier ist.«
»Oh, er wird bald avancieren.«
»Aber er wird nie Kaiser sein.«
Jetzt ging eine Art von Schreck über die Züge des schönen Mädchens.
»Habe ich recht gehört?« fragte sie.
»Urteile nicht vorschnell, Kind. Der Kaiser schenkt dir seine Teilnahme. Weißt du, was das zu bedeuten hat?«
»Ja, das hat zu bedeuten, dass Gott mir die Gabe der Schönheit verliehen hat, welche für mich nur den Zweck hat, den Geliebten glücklich zu machen.«
»Du würdest also gegebenenfalls die Teilnahme des Kaisers zurückweisen?«
»Sobald sie beleidigend werden könnte, gewiss. Oder wäre es möglich, dass du von deinem Kinde eine andere Ansicht haben könntest?«
Diese Worte waren im Tone kindlicher Liebe und doch eines leichten Vorwurfes gesprochen. Frau Richemont blickte ihrer Tochter tief in die schönen, treuen Augen und antwortete dann:
»Ich habe nur den Wunsch, dich glücklich zu sehen, Margot.
Nun, der ganze Glanz wird nie imstande sein, mich glücklich zu machen.
So gehört dein ganzes Vertrauen, deine ganze Hoffnung allein Herrn Königsau?«
»Ja, ganz allein, Mama.«
»So beschämst du mich beinahe, mein liebes Kind.
Ich kenne dich so genau und glaube dennoch, dem Gedanken Raum geben zu dürfen,
dass der Glanz, welcher die Person eines Kaisers, eines mächtigen Herrschers umgibt, Einfluss auf dich haben könne. Dieser Glanz steht im Begriffe zu verbleichen. Du glaubst an den Sieg Deutschlands? Von ganzem Herzen. So gebe Gott, dass du dich nicht täuschest. In diesem Augenblicke öffnete sich leise die Tür und Bertha Marmont trat ein. »Darf ich stören?« fragte sie bescheiden. »Was bringen Sie, mein Kind?« antwortete Frau Richemont. »Der Herr Baron de Saint-Marie ist draußen. Er will mit mir sprechen. Er lässt fragen, ob es ihm erlaubt sei, Mademoiselle sein Beileid zu bezeugen. Es ist ihm, da er mit den hohen Herren beschäftigt war, noch nicht möglich gewesen, dies tun zu können.« »Was meinst du, mein Kind?« fragte Frau Richemont ihre Tochter. Es ging eine leise Röte über das blasse Gesicht Margots. Sie warf einen forschen Blick über das Arrangement ihres Lagers und sagte dann, »Der Baron ist unser Gastfreund und Verwandter. Wir sind ihm Rücksicht schuldig.« »Du willst ihn empfangen?« »Ja, er mag eintreten.« »So werde ich mich einstweilen zurückziehen.« Da sagte Margot schnell, beinahe hastig, »Nein, bitte bleib bei mir.« »Wie du denkst, liebe Margot, er kann es übrigens gar nicht übel nehmen, die Mutter bei der kranken Tochter zu finden. Bitte lassen Sie ihn eintreten.« Diese letzten Worte waren an Bertha gerichtet. Das Gesicht des Mädchens war sehr ernst, fast besorgt. Sie warf einen unruhigen Blick auf die schöne Patientin und entfernte sich dann. Einen Augenblick später trat der Baron ein. Er hatte seine Verwandte während ihrer Anwesenheit auf dem Meierhofe täglich oft gesehen, aber nicht in der gegenwärtigen Situation. Sie lag im leichtesten Nachtgewande in den Kissen und die Blässe ihres Angesichts verdoppelte den Eindruck, welchen sie bereits auf ihn gemacht hatte. Er verbeugte sich höflich vor Mutter und Tochter und sagte zur Ersteren gewandt, »Verzeihung, liebe Tante, dass ich es wage, im innersten Damengemache Zutritt zu suchen, aber ich bin so besorgt um Margot, dass ich mich auf alle Fälle selbst überzeugen wollte, ob meine Angst um sie eine begründete ist.« Er gab Frau von Richemont die verwandtschaftliche Bezeichnung »Tante«. Dies rückte ihn den Damen näher und gab ihm das Recht, vertraulicher mit ihnen zu verkehren, als es ihm sonst wohl gestattet gewesen wäre. »O bitte«, antwortete die Angeredete freundlich, »wir erkennen die Freundlichkeit, welche Sie uns erweisen, dankbar an.« »Wie geht es der lieben Cousine?« »Gott sei Dank besser, als man erwartet hatte.« »Darf sie sprechen?« »Es wurde ihr nicht verboten.« Er trat langsam an das Bette, ergriff Margots Rechte und drückte sie an seine Lippen. »Liebe Margot, Sie glauben nicht, wie sehr ich erschrocken bin, als ich hörte, dass Sie verwundet seien«, sagte er. »Ich wünschte im ersten Augenblicke, dass die Kugel mich selbst an ihrer Stelle getroffen hätte.« Margot entzog ihm leise die Hand und fragte lächelnd, »Sie wünschten das im ersten Augenblicke?« »Ja, bei Gott, ich wünschte das«, antwortete er. »Aber im zweiten Augenblicke?« »Auch noch.« »Und im dritten?« »Oh, ich wünsche es ja jetzt noch«, antwortete er halb verlegen und halb in einer Art von schwärmerischer Begeisterung. »Ich danke Ihnen, lieber Cousin«, sagte die Patientin freundlich. »Ich bin überzeugt, dass Sie die Wahrheit sprechen.« Sein Blick ruhte wie trunken auf ihr. Er konnte sich dem Eindrucke, den ihre Schönheit auf ihn machte, nicht entziehen. Er gab sich auch gar keine Mühe, sich zu beherrschen. Er ergriff abermals ihre Hand, zog dieselbe an seine Lippen und sagte, »Der Augenblick, an welchem ich von ihrer Verwundung hörte, wird mir unvergesslich sein. Ist ihr Gedächtnis wirklich ein so treues? In Beziehung auf sie jedenfalls. Dieser Augenblick ist ja einer der wichtigsten meines Lebens.« »Inwiefern, lieber Cousin?« fragte Margot ahnungslos. »Weil er mir Aufschluss über mich gegeben hat. Ich habe da erkannt, wie teuer, wie wert sie mir sind. Ich hoffe allerdings, dass es Ihnen nicht ganz gleichgültig ist, ob man Ihre Cousine erschießt oder nicht, Herr Baron.« Diese Worte sagte Frau Richemont. Sie erteilte ihnen einen scherzenden Klang, welcher ihn erkälten sollte. Sie hatte mit scharfem Auge erkannt, dass er im Begriff stehe, die schönste Liebeserklärung vom Stapel zu lassen. Er aber bemerkte oder beachtete ihre Absicht nicht im geringsten, denn er fuhr fort: »O bitte, liebe Tante, ich meine das anders, ganz anders, nicht so allgemein, nicht so bloß verwandtschaftlich. Ich habe vielmehr erkannt, dass mein Herz, mein ganzes Leben unserer Margot gehört.« »Cousin«, sagte da Margot erschrocken. »Ja«, antwortete er, »ich hoffe, dass du es mir glauben wirst. Ich fühle, dass ich ohne dich nicht leben kann.« Er machte Anstalt, vor dem Bette niederzuknien, blieb aber doch stehen, als er eine Armbewegung Margot sah, in welcher sich Schreck ausdrückte. »Du scherzest«, sagte sie. »Scherzen? Oh, ich bitte dich im Gegenteile, es so ernst wie möglich zu nehmen.« Sie blickte ihm in das hübsche, jugendliche Gesicht, und über das ihrige glitt ein leises Lächeln, als sie ihm sagte: »Du dauerst mich sehr, lieber Cousin.« »Warum?« fragte er befremdet. »Weil du sterben musst.« »Sterben? Ich? Inwiefern?« fragte er erblassend. »Hältst du mich für krank?« »Das nicht. Aber sagtest du denn nicht soeben, dass du ohne mich nicht leben kannst?«
»Allerdings.«
»Nun, also wirst du sterben müssen.« Er blickte sie starr an, trat einen Schritt zurück und fragte: »Wie, verstehe ich dich recht?« »Wie hast du mich verstanden?«
»Ich verstehe dich dahin, dass du mich nicht liebst.«
»Oh, ich liebe dich freilich. Du bist ja mein Cousin.«
Er machte eine Gebärde des Unwillens und antwortete: »So meine ich es nicht.«
»Wie denn?«
»Nicht als Cousin sollen sie mich lieben, sondern ganz anders. Ich will von ihnen als Bräutigam, als Mann geliebt sein.«
Ihr Lächeln wurde noch schalkhafter als vorher. »So werden sie doch sterben müssen«, sagte sie im Tone des Bedauerns.
»Ah«, seufzte er.
»Ja, ohne Gnade und Barmherzigkeit.«
»Das soll heißen, ich kann ihr Bräutigam nicht sein?«
Da schlug er ganz überrascht die Hände zusammen und rief: »Mein Himmel, da falle ich ja wie aus den Wolken. Bitte tun Sie sich dabei keinen Schaden.«
»Wollen Sie meiner spotten?« fragte er sehr ernsthaft.
»Nein, lieber Cousin, aber wie es scheint, haben Sie es für eine ganz und gar ausgemachte Sache gehalten, dass Sie mein Bräutigam werden.«
»Allerdings«, antwortete er rasch,
»das überrascht mich sehr.«
»Warum?«
»Sie hätten sich vorher informieren sollen, ob Sie da auf kein Hindernis stoßen.«
»Welch ein Hindernis sollte denn da möglich sein?«
»Oh, das Größte, welches es geben kann, ein Bräutigam.«
Es war beinahe belustigend anzusehen, wie er jetzt vor Erstaunen den Mund öffnete.
»Das wäre allerdings ein ganz bedeutendes Hindernis«, sagte er verblüfft. »Welches Sie natürlich gelten lassen.«
»Nun, haben Sie denn einen Bräutigam, Margot?«
»Bereits längst. Donnerwetter, dem Kerl drehe ich den Hals. Ah, verzeihen Sie, aber ich glaube wirklich, dass Sie nur ein wenig Scherz treiben.«
Jetzt schüttelte sie ernst ihr schönes Köpfchen und sagte:
»Nehmen Sie es nicht übel, lieber Cousin. Sie sind da ein wenig zu unvorsichtig vorgegangen. Sie sind Baron, wohlhabend und von leidlich angenehmem Äußeren. Die Damen sind Ihnen daher stets freundlich entgegengekommen, und das hat in Ihnen die Ansicht hervorgebracht, dass Sieg und Gegenliebe bei Ihnen ganz selbstverständlich sei. Darum ist es Ihnen auch gar nicht eingefallen zu fragen, ob Ihnen jemals ein Nein geantwortet werden könne. Ich bedauere Sie, aber ich bin überzeugt, dass Sie nicht unglücklich sein werden.«
»Unglücklich, ich bin es im höchsten Grade«, versicherte er rasch.
»In diesem Augenblicke«, lächelte sie.
»Oh, ganz gewiss, auch für immer.«
»Nein, dazu ist Ihr Gemüt zu elastisch.«
»Gemüt? Elastisch? Cousine, ich versichere Ihnen, dass ich in diesem Augenblicke gar kein Gemüt mehr habe. Mein Herz ist total gebrochen.«
Da ließ sie, trotzdem sie krank war, ein helles, silbernes Lachen hören.
Dieses arme Herz, scherzte sie im Tone des Bedauerns. Ich hoffe jedoch, dass es zu reparieren sein wird.
Er trat einen Schritt zurück und fragte mit finsterem Stirnrunzeln: Machen Sie sich etwa über mich lustig?
Jetzt legte ihm Frau Richemont beruhigend die Hand auf den Arm.
Bitte nehmen Sie diese Angelegenheit nicht so tragisch, bat sie ihn.
Aber sie ist ganz und gar nicht komisch, antwortete er.
Bei einem gebrochenen Herzen von Reparatur zu sprechen, das ist, gelinde ausgedrückt, gefühllos.
Nicht ganz, lieber Cousin.
Oder gar maliziös.
Das noch weniger. Margot wird sich nicht irren, wenn sie annimmt, dass die Konstitution ihres Herzens eine stärkere sei, als sie selbst denken und glauben.
Das muss ich erst finden. Also, Margot hat wirklich einen Bräutigam?
Ja.
Seit wann?
Seit geraumer Zeit bereits.
Also schon in Paris?
Ja.
Das beruhigt mich einigermaßen. Hätte sie hier einen anderen außer mich lieben gelernt, so würde dies die größte Ehrenkränkung für mich sein. Da sie jedoch ihr Herz verschenkt hat, ehe sie mich kennenlernte, so bin ich ja gar nicht beleidigt worden.
Zu beklagen ist es aber auf jeden Fall, denn wir wären sehr glücklich miteinander gewesen.
Die letzten Worte des Barons wurden mit einer solchen Überzeugung gesprochen, dass selbst Frau Richemont nicht ganz ernsthaft bleiben konnte.
»Ich bin überzeugt davon«, sagte sie unter einem nicht ganz zu verbergenden Zucken ihres Mundwinkel.
»Ja, gewiss, aber wer ist denn eigentlich dieser Bräutigam?«
Die beiden Damen blickten sich an. Es kam ihnen zu gleicher Zeit der Gedanke, dass es jetzt wohl nicht ganz geraten sei, diese Frage zu beantworten.
So gutmütig und leicht getröstet der Baron auch war, er befand sich doch unter dem ersten Einflusse einer zurückgewiesenen Werbung und konnte dies seinem Nebenbuhler entgelten lassen. Königsau konnte dadurch in Gefahr kommen.
»Erlauben Sie, dies jetzt doch als Geheimnis zu behandeln«, bat darum die Mutter.
»Warum?«
»Familienrücksichten?«
»Ah, gut, aber sagen Sie wenigstens, was er ist.«
»Offizier.«
»Das dachte ich mir. Franzose?«
»Nein, er ist ein Deutscher.«
»Das lasse ich eher gelten. Ich danke für die Auskunft.«
»Weiß Mama bereits davon?«
»Ja.«
»Das ist ja kaum zu glauben. Ich habe bisher geglaubt, es sei ein Wunsch von ihr, Margot und mich vereint zu sehen.«
»Hat sie diesen Wunsch ausgesprochen?«
»Deutlich ausgesprochen nicht, aber sehr verständlich angedeutet.«
»So will ich Ihnen gestehen, dass Ihre Mama erst heute von der Verlobung meiner Tochter gehört hat.«
»Was sagte sie dazu?«
»Sie gratulierte.«
Er kratzte sich leise hinter den Ohren und fragte:
»Da meinen Sie wohl, dass ich auch gratulieren soll?«
Margot antwortete unter einem leisen Lachen:
»Natürlich, ich erwartete dies ganz bestimmt von Ihnen.«
Er machte ein halb ärgerliches und halb komisches Gesicht und antwortete:
»Das scheint mir denn doch zu viel verlangt.«
»Wohl nicht, Sie sind ja mein Cousin.«
»Ja, aber der Cousin, der soeben einen Korb erhalten hat.«
»Na, ich will nicht ganz und gar unhöflich sein. Ich gratuliere Ihnen also, liebe Margot.«
»Ich danke.«
Er hatte ihr die Hand geboten und sie nahm dieselbe an.
Sie hielt sie jetzt fest und sagte:
»Sind Sie mir bös, lieber Baron?«
»Nein, obgleich ich eigentlich sollte. Doch jetzt muss ich Sie verlassen. Die hohen Herrschaften werden meiner bedürfen.«
»Was tut der Kaiser?«
»Als ich ihn vorhin verließ, hatte er sich soeben vom Souper zurückgezogen. Er hat sehr wenig gegessen und beorderte die Marschälle für später zu sich.«
Er ging.
Draußen im anderen Zimmer saß Berta Marmont. Ihr Auge richtete sich mit einem fragenden, besorgten Blick auf ihn. Er blieb bei ihr stehen, betrachtete sie einen Augenblick lang und fragte dann:
»Warum siehst du so ernsthaft aus, Mädchen?«
Sie erhob sich und antwortete:
»Darf eine Krankenpflegerin lustig sein, Herr Baron?«
»Warum nicht, wenn die Kranke selbst lustig ist?«
»Ah, ist Mademoiselle lustig gewesen?«
»Sehr.«
Ihr Auge verdunkelte sich. Wer lustig ist, der muss sich glücklich fühlen, und glücklich fühlt man sich zumeist, wenn man liebt und wieder geliebt wird. Dies war der schnelle Gang ihrer Gedanken. Darum sagte sie: »Ich beneide, Mademoiselle.«
»Warum?«
»Sie ist so glücklich, vergnügt sein zu können.«
»Kannst du denn nicht auch vergnügt sein?« fragte er sie. Er legte ihr bei diesen Worten die Spitzen seiner Finger unter das weiche, mit einem allerliebsten Grübchen versehene Kinn. Sie aber trat aus dem Bereiche seiner Hand zurück.
»Worüber sollte ich mich glücklich fühlen?« fragte sie.
»Oh, über denselben Gegenstand, worüber sich meine schöne Cousine glücklich fühlt?«
Sie blickte ihn fragend an.
»Errätst du diesen Gegenstand nicht?« fuhr er fort.
»Nein, Baron.«
»Nun, welch größeres Glück gibt es denn für eine Dame als einen Bräutigam?«
Man sah es ihr an, dass sie erschrak. »Mademoiselle hat einen Bräutigam?« fragte sie.
»Ja«, antwortete er.
»Darf ich fragen, wer dies ist?«
»Schelm du«, antwortete er, »du glaubst wohl gar, dass ich es bin?«
»Ist das so unmöglich?«
»Ja, ich kann es nicht sein, da ein anderer es ist.«
Da holte sie lang und tief Atem.
»Sie sind es wirklich nicht?« fragte sie stockend.
»Nein, liebe Bertha, ich bin es wirklich nicht, ganz gewiss nicht.«
Da rötete sich ihr schönes Gesichtchen lieblich und sie fragte:
»Darf ich Ihnen sagen, dass ich Ihnen dies kaum glaube?«
»Warum glaubst du es nicht, kleiner Schelm?«
»Mademoiselle ist so schön.«
»Ja, eben darum hat sie so leicht einen Bräutigam gefunden.«
»Und eben darum werden Sie dieser Bräutigam sein.«
»Ich? Nein, ich möchte sie nicht, wahrhaftig nicht.«
»Warum, Herr Baron?«
»Sie ist zwar schön, aber sie hat ein hartes Herz.«
»So ist sie hartherzig gegen Sie gewesen?«
»Ich habe ihr keine Veranlassung dazu gegeben. Übrigens sage ich zwar, dass ich sie für schön halte, aber die Schönste ist sie noch lange nicht. Ich kenne eine, welche mir noch tausendmal besser gefällt.«
Sie schwieg, obgleich sie errötete. Darum fuhr er fort: »Nun, Bertha, du fragst nicht, wer das ist?«
»Ich darf mir eine solche Frage ja gar nicht erlauben, Herr Baron.«
»Warum nicht? Gerade du hast das meiste Recht, diese Frage auszusprechen, denn du bist diejenige, welche ich meine.«
Er versuchte, den Arm um sie zu legen. Sie entwand sich ihm und flüsterte:
»Das ist nicht recht von Ihnen, eines armen Mädchens zu spotten.«
»Spotten? Wo denkst du hin? Du bist mir in Wahrheit tausendmal lieber als diese Cousine. Du bist zehnmal hübscher, und ich bin überzeugt, dass du nicht so ein hartes, gefühlloses Herz besitzt wie sie. Habe ich da recht oder unrecht?«
Er legte abermals den Arm um sie. Sie wollte sich auch dieses Mal ihm entwinden, aber er hielt sie so fest, dass es ihr nicht gelang.